Formell leben wir in einem Staatensystem der freien und souveränen Staaten. Unser heutiger Interviewpartner hat unter anderem von einem Prozess der fortschreitenden Differenzierung der Dritten Welt gesprochen. Die Zweiteilung der Welt in globalen Norden und globalen Süden ist nicht mehr gegeben. Aus nicht industrialisierten Entwicklungsländern konnten sich langsam Schwellenländer bilden, die in der Phase der Industrialisierung stecken. Eine Form von internationaler Kooperation der Schwellenländer ist das BRICS-Format. Die BRICS bestehen aus den Ländern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.
Hier muss man jedoch unterscheiden, denn Russland wurde nicht von europäischen Kolonialmächten unterdrückt und ausgebeutet.
Eine enorme Leistung dieser Länder also, sich aus postkolonialen Abhängigkeiten zu befreien. Vielleicht können wir am Anfang aber trotzdem erstmal etwas einordnen und über Schwellenländer reden. Denn alle Länder der BRICS-Staaten gelten als Schwellenländer. Schwellenländer stecken im vollen Gange im Prozess der Industrialisierung oder haben diesen schon abgeschlossen. Sie nutzen Nischen des Weltmarktes und setzen auf den Export von Fertigwaren, oft aber auch von Rohstoffen,
beispielsweise wie in Südafrika.
Ein Umbau der Wirtschaftsstrukturen, der von der Agrarwirtschaft zur Industrialisierung führt.
So ist China mittlerweile im globalen Wirtschaftssystem konkurrenzfähig geworden. So zum Beispiel in der Technologiebranche.
Die Länder haben es geschafft, als abhängige Entwicklungsländer Industrien und Wohlstand anzuhäufen.
Kannst du vielleicht einmal ein paar postkoloniale Strukturen nennen?
Mir würde da beispielsweise einfallen, dass nach dem formalen Ende des Kolonialismus Verträge aus dieser Kolonialzeit immer noch Bestand hatten. Und dadurch konnten halt westliche Unternehmen sehr einfach die Rohstoffe dieser Länder ausbeuten. Genau, und es gab halt nur eine nach außen gerichtete Wirtschaft. Durch den Kolonialismus konnten die Länder keine eigene Wirtschaft aufbauen, die nach den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtet ist.
Also eine Abhängigkeit zu Industrieländern besteht.
Genau.
Sie müssen Fertigprodukte importieren, während sie Rohstoffe nur exportieren können. Sie können keine eigenen Produkte anfertigen. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, wir befassen uns heute vor allem mit Entwicklung. Im Zentrum sollen da die Schwellenländer stehen und das Format, in dem sie sich organisieren, das BRICS-Format. Was ist das BRICS-Format? Verändert es unsere globale Machtkonstellation und stellt es vielleicht auch eine Alternative zum Westen-dominierten Staatensystem auf? Dabei schauen wir uns an, was die Entwicklung dieser Länder beeinflusst hat, ob vielleicht auch die BRIC-Kooperation untereinander einen Einfluss auf diese Entwicklung hatte. Dann wollen wir uns gegen Schluss mit den heutigen Dependenzen befassen. Mit den Entwicklungsländern, die heutzutage immer noch fortbestehen. Wie lässt sich die Entwicklung der BRICS-Länder vielleicht auf heutige Entwicklungsländer anwenden?
Dann möchten wir gegen Ende noch einen Einblick in eine Diskussion in den 70er Jahren geben. In dieser ging es um eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, welche in den Ländern des globalen Südens geäußert wurde. Dies war die sogenannte New International Economic Order, die NIEO. Ich bin Sinischer Pfeiffer und heute hier mit Jasper Holl.
Für die Beantwortung unserer Fragestellung haben wir einen Interviewpartner. Professor Dr. Tobias Tembrink von der Jacobs University in Bremen. Tembrink ist Professor für chinesische Ökonomie und Gesellschaft.
Die Umstrukturierung und die sich anbahnende Veränderung in den globalen Kräftekonstellationen und Machtverhältnisse sieht auch unser heutiger Interviewpartner.
Es gibt nicht mehr nur die westlichen Mächte, die Weltpolitik und Weltökonomie bestimmen, sondern es sind eben jetzt auch ein paar aus dem ehemaligen Süden. Ja, und es sind aber eigentlich gar nicht so viele, wenn man mal ehrlich ist. Ja, China sticht da wirklich heraus.
Wenn man über die Neuordnung der Weltwirtschaftsordnung redet, kommt man an den Begriff der BRICS-Staaten nicht vorbei. Wie würdest du dieses Format definieren?
Es ist schon so etwas wie mittlerweile eine institutionalisierte Form der Zusammenarbeit von Teilen der Staatsbürokratien dieser Länder, wobei da auch hin und wieder auch mal Konzernchefs oder sowas eingeladen werden oder Experten aus den jeweiligen Wissenschaftssystemen oder so. Und im Wesentlichen, glaube ich, ist das sozusagen so eine Art Forum zum Austausch und zur Diskussion bestimmter weltpolitischer Fragestellungen. Und dann kommen am Ende auch immer so Kommuniqués bei rum, die aber jetzt nicht so eine bindende Funktion in vielfacher Hinsicht besitzen. Ja? Es gibt einige Autoren und Autorinnen auch, die würden sagen, das ist jetzt noch keine feste Allianz, sowas wie die NATO als Militärbündnis oder so etwas, ja, wo es sozusagen ganz klare Strukturen gibt oder so, sondern eher sowas wie eine noch vergleichsweise wenig institutionalisierte Kooperation. Und die bezieht sich vor allem auf Fragen des wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist eigentlich das Wesentliche, um was es da geht.
Genau, die BRICS bilden ein Forum, bei dem sich vor allem über wirtschaftliche Aspekte ausgetauscht wird. Daneben streben sie aber auch den Umbau internationaler Organisationen an, wie zum Beispiel der WTO oder der UN-Generalversammlung, bei denen der globale Süden ihrer Meinung nach nicht gerecht vertreten sind. Den Begriff der BRICS haben sich die Länder gar nicht selber gegeben. Es fing alles mit einem Forschungspaper im Jahre 2001 von Jim O'Neill an, dem Chefökonom der amerikanischen Bank Goldman Sachs. Er führte das Akronym ein, um den Fokus auf das Potenzial dieser Ökonomien zu legen. Er sagte den Ländern einen großen wirtschaftlichen Aufstieg vorher. 5 Jahre später kam es dann wirklich zu einer Kooperation dieser Länder. Diese intensivierte sich von Zeit zu Zeit. Genau, und 2011 kam dann noch Südafrika hinzu. Und damit ist die Kooperation nun auf allen Kontinenten vertreten und umfasst eine Population von 3,22 Billionen Menschen. Das sind mehr als 40% der Gesamtbevölkerung auf der Erde. Genau, jetzt wollen wir uns mal die Ökonomien dieser Länder anschauen.
Das sind Schwellenländer, die im vollen Gange der Industrialisierung stecken oder die Industrialisierung auch schon abgeschlossen haben. Können wir diese Ökonomien denn überhaupt miteinander vergleichen und vielleicht dabei auch ableiten, was wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst?
Wenn wir von BRICS sprechen, haben wir hier mit ziemlich unterschiedlichen Ökonomien zu tun. Ne? Also China ist mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und ist heute, Stand heute, in Teilen des Landes auf dem Weg, Unternehmen zu entwickeln, die sogar konkurrenzfähig sind mit denen der hochentwickelten Volkswirtschaften. Ja? Also Elektrofahrzeuge ist ein gutes Beispiel, ein aktuelles, oder Smartphone-Produktion oder sowas. Indien hat eine enorme Wirtschaftsentwicklung die letzten Jahrzehnte hingelegt, ist aber zum Beispiel im Vergleich zu China, was jetzt das Einkommen anbelangt, noch lange nicht so weit. Ja, ist also noch lange nicht so weit entwickelt. Ist aber in den Institutionen gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Darüber spreche ich nochmal. Brasilien, da ist die Entwicklung viel wechselhafter. Ja, also die Forschung, die wir gemacht haben zu den BRICS-Ökonomien. Da allerdings haben wir nicht über Russland geforscht, sondern vor allem über die 4 anderen eher stärker durch Kolonialismus geprägten Länder. Die Forschung, die wir da gemacht haben, die war sehr stark fokussiert auf die 2000er Jahre, als in Brasilien wirklich sowas wie ein echter Aufschwung zu verzeichnen war. Und damals die Lula-Regierung, es zu neuen Sozialschutzprogrammen kam und sowas wie so eine Art Aufbruch entstand in dem Land. Ja, große, große Wirtschaftsentwicklung. Das hat sich ja schon wieder ein bisschen verändert, ne? Seit den 2010er Jahren ist das Land im Prinzip von einer in die nächste Krise geschlittert und es gibt auch nicht mehr so hohe Wachstumsraten. Und Südafrika, das hat auch in 2000er Jahren bessere Wachstumsraten als in 2010er Jahren. Ja, also da hat sich schon wieder einiges entwickelt. Und über Russland, das ist nochmal ein Sonderbeispiel, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ja. Insofern, das, was ich jetzt im Weiteren sage, wahrscheinlich am ehesten relevant für China und für Indien und vielleicht ein bisschen für Brasilien, zumindest zeitweise.
Das ist unser zentrales Thema ja Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung.
In einer deiner wissenschaftlichen Arbeiten, geschrieben mit Andreas Nölke und Christian May, beschäftigt ihr euch mit den institutionellen Determinanten, die für den Aufstieg dieser Länder, also den wirtschaftlichen Aufstieg dieser Länder, zuständig ist. Und ihr arbeitet dabei eine Differenzierung des globalen Südens heraus, sowie einen Unterschied zwischen den Kapitalismustypen der derzeitigen Schwellenländer und den derzeitigen Entwicklungsländern, in denen noch keine Industrialisierung fortgeschritten ist. Wenn wir uns jetzt unsere postkolonial strukturierte Welt anschauen, und all diese Länder sind ehemalige Kolonien, China, Indien, Brasilien und Südafrika, was kennzeichnet den wirtschaftlichen Aufstieg dieser Länder oder wo gibt es dabei Ähnlichkeiten? Denn all diese Länder haben es geschafft, sich aus diesen postkolonialen Strukturen und Dependenzen zu befreien.
Wir nennen das staatlich durchdrungene Volkswirtschaften, Indien oder China oder zeitweise eben auch in Brasilien Rede. Dann habe ich eigentlich den Unterschied zu anderen Kapitalismustypen im globalen Süden vor meinem geistigen Auge. Ja? Also was, wenn man sich Beispiele anguckt, Mittel- oder Osteuropa, dann aber auch Lateinamerika, da hatten wir ja da eine Dominanz etwa von multinationalen Unternehmen, die in den jeweiligen Zielländern, Tochterfirmen etabliert. Diese Unternehmen, beziehungsweise die Tochtergesellschaften in solchen eher abhängigen Volkswirtschaften, die waren dann direkt den Zentralen der multinationalen Konzerne unterworfen, kurz gesagt. Und das heißt, in der Regel waren diese Ökonomien dann in mehrfacher Hinsicht von ausländischen Firmen abhängig, vom Kapitalzufluss, von ausländischen Direktinvestitionen, von Technologie, von Wissen, von ihrem Zugang zum Weltmarkt und dergleichen. Das konnte zum Teil funktionieren, wenn man sich Teile Osteuropas anguckt oder sowas. Das sind auch sehr abhängig, sich abhängig von Volkswagen etwa, ja, von der deutschen Automobilindustrie oder sowas. Ja. Die haben sogar vor diesem Hintergrund waren in der Lage, als Montageplattform vergleichsweise relativ schnell sich zu entwickeln. Aber es hat in vielen Ländern eben auch gar nicht geklappt. Und für Indien und China insbesondere, glaube ich, steht im Zentrum, dass einheimische Unternehmen dominant sind und auch dominant bleiben sollen. Das ist zumindest die Absicht der Staatsführung in den jeweiligen Ländern, wohingegen ausländische Firmen eher eine untergeordnete Rolle spielen. Jetzt zu den Beispielen aus dem globalen Süden, die ich gerade zuvor benannt hatte.
Was bedeutet dann genau eine untergeordnete Rolle? Hatten ausländische Unternehmen dann gar keine Chance, in China, Indien oder Brasilien Fuß zu fassen? Haben faktisch keine Rolle gespielt?
Wenn ich vorhin gesagt habe, dass da einheimische Unternehmen dominant waren, dann heißt natürlich nicht, dass internationale Unternehmen da keine Rolle gespielt hätten. Natürlich haben die eine Rolle gespielt, gerade auch in der Entwicklung von der IT-Industrie etwa. Ist der chinesische Aufstieg überhaupt nicht zu verstehen, ohne die Unternehmen aus den USA, aus Japan, Südkorea oder vielleicht auch aus Europa. Ja? Also insofern, das hat schon eine Rolle gespielt. Aber die Stärke der Staaten hat wohl auch dazu beigetragen, dass man in der Lage war, diese Investitionen ein Stück weit besser zu kontrollieren, ja, ein Stück weit besser zu lenken.
Also im Zentrum ein starker Staat, Staatskapitalismus und Protektionismus von außen.
Es ist nicht allein mit dem Hinweis auf den starken Staat getan. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In China ist es ja ganz besonders irgendwie, soll ich sagen, wirksam, dieses Argument, in dem Fall dann einen starken Parteistaat koordiniert wird, sondern dass es eher, ja, wir nennen das privat-öffentliche Wachstumsallianzen sind, ja, also zwischen Bürokratien und Unternehmen, die dann oft auch durch persönliche Beziehungen der Beteiligten zusammengehalten werden. Ja. Das sind natürlich alles intransparente, wenn man so will, wenn man da mit irgendwelchen normativen Kriterien von westlichen Demokratien rangehen würde oder von irgendwie fortschrittlicher Wirtschaftspolitik. Das sind natürlich alles ziemlich intransparente, völlig undemokratische Elitengebilde, wenn man so will, die ja in den letzten Jahren ganz massiv zur Investitionstätigkeit etwa in den Ländern beigetragen haben.
Ein Punkt, den du nennst, ist ja auch die Investitionsfinanzierung. Was unterscheidet denn diese Länder da von anderen Ländern, beispielsweise auch zu den Ländern im globalen Norden?
Wenn man eher auf Bankkapital gestützt ist oder auf Eigenkapital gestützt ist, das eignet sich natürlich länger für so eine längerfristige Orientierung und damit das, was man für den Prozess der Industrialisierung auch wirklich braucht. Mhm. Ja, denn nichts anderes als Industrialisierungsprozesse haben da stattgefunden die letzten Jahrzehnte, in China insbesondere, aber auch in Indien und Brasilien natürlich auch. Und das ist natürlich vielleicht eine andere Perspektive, oder war in dem konkreten Moment, hat sich das eher geeignet als Industrialisierungsinstrument, als wenn man sozusagen kurzfristig und eher schwankungsabhängigen Shareholder-Value-Orientierungen ausländischer Kapitalanleger folgt oder so. Ja.
Okay, also zusammenfassend nochmal zu sagen, Protektionismus war wichtig, daher einhergehend gezielte Investitionsführung. So wie ich das verstanden habe, ist auch der Binnenmarkt von einer fundamentalen Rolle in diesen Ländern. Diese Länder sind riesig. Unternehmen konnten erstmal auf dem heimischen Markt sich durchsetzen. Sie waren nicht direkt dem Weltmarkt ausgesetzt und hatten dort ein riesiges Abnehmerfeld. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel, in dem Unternehmen sich auf dem Binnenmarkt durchsetzen konnten und dort erstmal einen Markt geschaffen haben?
In den 90er Jahren hat sich in China auch die Haushaltgeräteproduktion entwickelt. Ja. Also was weiß ich, Kühlschränke und Klimaanlagen und was man da alles so braucht. Und da kamen dann die großen westlichen Firmen wie Siemens und was weiß ich, Bosch und wie sie alle heißen und haben natürlich technologisch, waren die den Chinesen meilenweit voran. Ja. Und es war aber natürlich so, dass der große Binnenmarkt in China, was hieß das? Das hieß eine Reihe von Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr schon verdient hatten als vor 20 Jahren, aber die im globalen Maßstab natürlich immer noch arm waren. Das heißt, sie konnten sich keine teuren Siemens-Kühlschränke kaufen, sondern haben dann auf lokale Produkte zurückgegriffen, die vielleicht nicht so technologisch entwickelt waren wie die modernen Siemens-Kühlschränke oder von AEG oder wie sie alle heißen. Ja? Und konnten aber dann mit diesen Produkten, die vielleicht Nachahmungen waren westlicher Produkte, punkten und konnten da viel verkaufen. Ja? Gutes Beispiel sind mittlerweile riesige chinesische Privatunternehmen wie Haier oder Midea. Die verkaufen überall. Die kannst du auch in Indien oder Brasilien mittlerweile kaufen, die Produkte. Und die haben ganz klug für den Bedarf, wenn man so will, in diesen vergleichsweise immer noch wenig einkommensstarken Wirtschaften produziert und konnten so im Laufe der Zeit ihren Umsatz massiv steigern. Und das hat sich im Zuge der nächsten Jahrzehnte dann dahin entwickelt, dass sie mittlerweile auch auf hohem Niveau produzieren. Nady oder sowas, die sind, wenn man so Air-Conditioning oder Kühlschrank geht, die sind sozusagen fast auf einem Level mit den ganz, ganz entwickelten westlichen Haushaltsgeräteherstellern. Und das gilt auch ein Stück weit für Brasilien. Das ist nämlich natürlich auch ein riesiges Land mit einer riesigen Bevölkerung. Und da ist es, wenn der Staat in der Lage ist, sozusagen ein bisschen zu kontrollieren, vielleicht ein bisschen einfacher für einheimische Produzenten, sofort ja, vom Markt verdrängt zu werden von den großen entwickelten ausländischen Unternehmen.
Was war denn noch ausschlaggebend für den Aufstieg dieser Länder?
Die Kombination niedriger Löhne und auch vergleichsweise niedriger Sozialleistungen können dazu führen, dass Unternehmen dann auch ohne sehr aufwendige Kapitalinvestitionen, also technologisch fortschrittliche Kapitalinvestitionen produktiv bleiben und ihren Kram irgendwie absetzen, weil ein bisschen Löhne waren schon da, so ist es nicht. Die Leute waren schon in der Lage zu konsumieren und das hat also auch eine Zeit lang sehr gut geklappt. Und außerdem gab es wieder vor allem der chinesische Fall ein Ausbildungssystem, was dazu gesorgt hat, dass man nicht nur günstige Arbeitskräfte hatte, sondern vergleichsweise gut ausgebildete. Der chinesische Aufstieg hat auch sehr viel mit Glück und Zufällen zu tun. Muss man die Geografie sich so ein bisschen anschauen. Die räumliche Nähe etwa zu dem ostasiatischen Wachstumsraum hat in den 80er und 90er Jahren dazu geführt, dass China als Montageplattform gewissermaßen ausgewählt wurde von großen ausländischen Unternehmen oder auslandschinesischen Unternehmen teilweise auch und nicht, weiß ich, ein zentralasiatischer Staat oder ein lateinamerikanischer Staat oder so. Ja. Insofern war das auch Glück, was den Aufstieg insbesondere Chinas gekennzeichnet hat. Ja. Und für Indien gilt das womöglich auch. Ja. Und so haben sich da so Querwirkungen ergeben, die in diesen Ländern, vor allem in den 2000ern, dann ganz massive Aufwertungsdynamiken angetrieben haben und die kapitalistische Entwicklung dort eben vorangetrieben haben. Aber es gab natürlich noch anderes, ne? Vielleicht kann ich das nochmal ergänzen. Ne? Also wenn es um die Frage der Erklärung des Aufstiegs dieser Schwellenländer geht, ja, da sind natürlich die institutionellen Faktoren, ja, das gehört dazu, aber das ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Ja? Es gibt natürlich auch makroökonomische Faktoren, also zum Beispiel die riesigen Produktivitätsfortschritte, die diese Ökonomien realisieren konnten seit den 1980er Jahren, also dann, wenn Landarbeiter zu Industriearbeitern werden. Da bist du natürlich wesentlich produktiver, ja, wenn du in der Fabrik stehst, als wenn du dein Land bewirtschaftest oder so, ja. Und dann die hohen, enormen Investitionsquoten, insbesondere in China und Indien, die ganz massiv zur Entwicklung beigetragen haben.
Für diese wirtschaftliche Entwicklung, würden Sie sagen, war die Kooperation dieser Staaten dann aber nicht wirklich ausschlaggebend?
Nein. Also die Süd-Süd-Kooperation war für den Aufstieg Chinas unbedeutend. Ist sie auch für den indischen Aufstieg. Ja, natürlich spielen Wirtschaftsbeziehungen zu den Nachbarländern eine ganz große Rolle. Ja, also eine Rolle, aber nicht die entscheidende Rolle.
Wenn man sich die Bevölkerung dieser Länder anschaut, konnten die durch den wirtschaftlichen Aufstieg profitieren? Ist vielleicht die Ungleichheit gesunken oder ist der umgekehrte Fall da eingetroffen, dass die Ungleichheit sogar gestiegen ist?
Da muss man unterscheiden, ne, zwischen der sich absoluten Veränderung der Situation. Ne? Dem widerspricht ja eigentlich keiner mehr, dass sozusagen in den letzten Jahrzehnten, vor allem in Indien und China, mehrere hundert Millionen Menschen aus der absoluten Armut herausgekommen sind. Ja, also die kapitalistische Entwicklung hat da gewissermaßen wie in anderen Regionen der Welt auch historisch dazu gesorgt, dass diese Leute aus absoluter Armut in eine Gruppe, Klasse, wie auch immer, von Konsum, von Menschen gelangt sind, die konsumieren können, die mittlerweile vielleicht sogar schon ein Auto fahren oder sowas oder eben den Kühlschrank besitzen und die Smartphones und so weiter.
Das ist passiert. Das hat auch dazu geführt, dass die globale Ungleichheit ein Stück weit gesunken ist seit den 80er Jahren, zumindest bis in den 2000er, das ist dieser Branko Milanovic. Das ist natürlich nicht gleichbedeutend mit der internen Ungleichheit oder vor allem Einkommensungleichheit. Die ist nämlich zum Teil auch gestiegen. In China ist sie gestiegen seit den 80ern bis in die 2000er, 2010er, was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass eine ganz kleine Gruppe mittlerweile unwahrscheinlich reich ist und hohe Einkommen hat. Ja. Also insofern, es gab eine Verringerung der absoluten Armut, das kann man nicht leugnen, aber das hat natürlich auch neue Ungleichheitsprozesse dann angetrieben. Ja. Denn kapitalistische Entwicklung, auch im sogenannten kommunistischen China, die führt dazu, dass wir mittlerweile fast so viele Einkommensmilliardäre haben wie in den USA. Auch Tata und wie sie alle heißen, großen indischen Familienunternehmen, die haben natürlich auch dann an ihrer Spitze eine Gruppe von Leuten, meist Männer, die heute Einkommensmilliardäre sind. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass intern die Ungleichheit sehr hoch ist. Brasilien hat sowieso eine enorme Ungleichheit, ist auch unter Lula nur ganz geringfügig wieder zurückgegangen, ist, glaube ich, mittlerweile schon wieder gestiegen. Südafrika, wenn wir wieder zum BRICS zurückgehen, ist, glaube ich, fast das ungleichste Land der Erde. Zu Russland habe ich jetzt keine aktuellen Daten.
Wir haben ja gerade über den Aufstieg der BRICS-Länder geredet. Nun fragen wir uns, ob
der Aufstieg der BRICS-Staaten jetzt nochmal Nachteile für andere Länder des globalen Südens folgert oder können sie sogar dadurch profitieren, wie zum Beispiel durch die Institutionalisierung wurde ja die New Development Bank geschaffen, die halt ein bisschen eine Alternative zu der Weltbank sein soll. So sind das auch Möglichkeiten, durch die andere Staaten profitieren können?
Ja, das ist ganz schwierig, das sozusagen so allgemein zu beantworten. Ja. Die BRICS Development Bank ist ja neben der Asian Infrastructure Investment Bank, die sozusagen noch stärker von China geleitet wird, sie ist eine von diesen zwei neuen großen internationalen Entwicklungsbanken, die Kredite bereitstellen für so Infrastrukturprojekte oder so, ja, in Ländern des globalen Südens, in Anführungsstrichen. Also so, ja, insofern, es gibt sicherlich die eine oder andere Möglichkeit, da an Kredite ranzukommen. Aber ich meine, Kredite heißt, dass man die Dinger zurückzahlen muss. Ne? Also, das ist kein Geschenk oder sowas, ja, sondern das ist eine Entwicklung, die im Zweifel vielleicht auch dazu führt, dass die BRICS-Länder davon profitieren, dass Unternehmen da eine Rolle spielen, ja, genauso wie es in der Vergangenheit westliche Unternehmen waren, die irgendwie dann auch am Ende von Weltbankprojekten vielleicht ein bisschen mehr profitiert haben, als Südländer profitiert haben oder so, ja.
Ja, also stehen im Endeffekt auch die eigenen Interessen eher dahinter. Gibt es da noch andere Aspekte hinsichtlich der positiven oder negativen Auswirkungen?
Gab sicherlich sowas wie Verdrängungswettbewerb, ja, die vor allem der chinesische Erfolg hat dazu geführt, dass andere Standorte sich nicht durchgesetzt haben. Und dass es dann dort nicht zu einer riesen Jobentwicklung und irgendwann sogar auch Lohnentwicklung und so weiter kam. Ja. Der Aufschwung führt dann auch zu Absatzmärkten und das ermöglicht es zumindest auf dem Papier für andere Länder, ärmere Länder, in diesen Absatzmärkten irgendwelche Nischen zu füllen.
Obwohl beispielsweise auch enorme Dependenzen dadurch entstehen, würde ich sagen. Haben Sie da Ideen, wie sich solche Länder wieder daraus befreien könnten und dort Industrialisierung entstehen könnte? Weil ja sozusagen jegliche Rohstoffe direkt abgeführt werden, ohne der Möglichkeit zu geben, diesen Staaten irgendwie eine funktionierende Wirtschaft.
Die Ironie dessen, was du gesagt hast, war ja gerade, dass diese Abhängigkeitsbeziehungen sozusagen jetzt welche sind, die jetzt nicht mehr mit europäischen Ländern oder nicht mehr nur mit europäischen oder was ich, Amerika, USA zu tun haben, sondern eben auch mit China als neuem großen Player sozusagen auf der Ebene von Ressourcen und so weiter. Ja, das ist natürlich schwierig.
Also hat auch diese Süd-Süd-Kooperation nicht mehr so wirklich viel mit der NAIO zu tun, wenn da sogar auch neue Dependenzen zwischen Ländern, die heute noch oder früher mal dem globalen Süden angehört haben, entstanden sind.
Also die progressiven Ziele, die damals formuliert worden sind, die findet man sozusagen zum Teil noch auf den Papieren möglicherweise, aber in der Praxis würde ich sagen, die nicht so wirklich zu finden. Und deswegen auch nochmal, ich komme nochmal zurück auf diese BRICS Summits, wenn man sich mal genau anguckt, was da passiert. Ich meine, treffen sich halt die Minister, Finanzminister oder die Außenwirtschaftsminister oder es treffen sich auch mal die Experten und letztlich geht es darum zu diskutieren, wie ist es möglich, weiter zu wachsen, aber solche Kriterien jenseits des Wachstums oder so sind da auch nicht wirklich zu finden.
So, wir haben ja eben schon über die Gemeinsamkeiten der BRICS-Staaten geredet, wie zum Beispiel ein großer Binnenmarkt. Aber es ist auch wichtig zu sagen, dass sie sehr unterschiedlich sind. Staaten wie beispielsweise Brasilien und Indien sind Demokratien, wohingegen China ein autokratischer Einparteienstaat ist. Des Weiteren befinden sich diese Länder auch in unterschiedlichsten Teilen der Welt und haben deswegen verschiedene geopolitische Fokusse. Da stellt sich natürlich die Frage, ob sich die BRICS-Staaten noch weiter institutionalisieren werden, ob sie ihre Zusammenarbeit noch ausbauen werden. Was sagst du dazu?
Ich bin kein Realist und sehe trotzdem so etwas, was Realisten oft beschreiben. Ich meine, man muss mal gucken, was jetzt sozusagen diese Zuspitzung, diese geopolitische Zuspitzung, was die für Folgen hat. Ja? Ob vielleicht das sozusagen nochmal neue Dynamik jetzt auch innerhalb der BRICS nähert. Aber ich sehe halt eben auch die gegenwirkenden Tendenzen. Ja? Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja? Die BRICS bekennen sich immer wieder zu einer Reform des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Das ist nicht mehr repräsentativ, das stimmt ja irgendwie auch. Ja? Zusätzliche Staaten sollen da ständige Mitglieder mit Vetorecht werden zum Beispiel ja? Im Sicherheitsrat. Indien, Brasilien, Südafrika sollten damit reingehen. Aber hier haben wir schon ein Problem, weil China lehnt die Aufwertung Indiens mit einem ständigen Sitz ab. China und Indien haben sogar noch einen Territorialkonflikt. Ja, also, und das begrenzt, würde ich behaupten, die Möglichkeiten dieser BRICS-Kooperation. Aber ich will nicht ausschließen, dass sozusagen neue geopolitische Dynamiken da nicht nochmal eine neue Dynamik auch in der institutionalisierten Zusammenarbeit hervorbringen, die man dann gewissermaßen unter Zwang einleitet. Ja. Ich würde da nur nicht sehr viel für eine progressive Weltwirtschaftsordnung à la 1974 oder so erwarten. Das machen die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in diesen Ländern, glaube ich, leider nicht her gerade.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass abseits der institutionellen Determinanten auch viele andere Begebenheiten und auch Glück für den wirtschaftlichen Aufstieg dieser Länder verantwortlich sind. Hier wird die geografische Lage genannt, makroökonomische Faktoren sind wichtig. Außerdem ist wichtig festzuhalten, dass wir den wirtschaftlichen Aufstieg der BRICS nicht mit derzeitigen Entwicklungsländern vergleichen können. Diese Länder sind ganz anders strukturiert, beispielsweise wesentlich kleiner. Und durch neue Dependenzen, die selber von den BRICS-Staaten ausgehen oder viel auch von China, sehr abhängig von ausländischem Kapital. Die Länder können keine geplante Investitionsfinanzierung durchführen. Die BRICS-Kooperation setzt sich also nicht für eine progressive Weltwirtschaftsordnung ein, wie zu erwarten. Die BRICS Development Bank vergibt zwar Kredite an Entwicklungsländer, doch
Doch diese sind an Konditionen gebunden und müssen immer zurückgezahlt werden. Dies führt, wenn dann, zu einem wirtschaftlichen Vorteil der BRICS-Länder. Zudem hatte sie selber auch keinen Einfluss auf den Aufstieg dieser Länder. Damit derzeitige Entwicklungsländer und die Bevölkerung in diesen profitieren kann, braucht es internationale Kooperation. Es braucht eine Regulierung der multinationalen Konzerne und den Willen der Industrienationen, Dependenzen zu brechen. Die NIEO hat hier einige Punkte genannt. Die Regulierung von multinationalen Unternehmen würde dazu führen, dass die Staaten durchaus mehr Kontrolle über ihre eigene Wirtschaft hätten und Industrialisierung vielleicht aufbauen könnten. Hier schlägt die NIEO auch vor, ein absolutes Recht der Staaten, die Gewinnung und Vermarktung ihrer heimischen Ressourcen zu kontrollieren. Zudem wird ein Technologietransfer vom Norden in den Süden vorgeschlagen. Dies könnte alles dazu führen, dass diese Länder sich, wie die BRICS-Staaten, einen Binnenmarkt aufbauen konnten, gezielt Investitionsfinanzierung durchführen können. Dies könnte zu ähnlichen wirtschaftlichen Schubkräften führen, wie es bei den BRICS der Fall war. Zudem ist eine Investition in das Ausbildungs- und Schulsystem wichtig und sie könnten auf niedrige Löhne zugreifen. Das bleiben alles utopische Vorschläge, aber in der Welt, in der wir leben, werden Dependenzen immer größer und stärker. Eine gerechte Weltwirtschaftsordnung ist nur durch internationale Kooperation, unterstützende Maßnahmen und vielleicht sogar durch eine Reduzierung der Wachstumsraten im globalen Norden möglich.